Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Und zwar von wo auch immer Sie uns zuhören. Vielleicht ja von der Straße, so wie Francesco hier.
Das ist mein Leben. Hier zum Beispiel, aktuell 28, seit 12 Uhr ist hier. Gehe ich dran und gucke ich mir. Und das passiert immer diese kurz, mindestens 10 Mal pro Tag. Und dann bin ich immer am Laufen von dieser ganzen, gerade militärischen Bewegung, diese ganze Drama, was in die Welt sich abspielt.
Das ist Francesco, der lebt als Obdachloser in Berlin und schaut sich, wie er sagt, jeden Tag bis zu 10 Mal die Videos aus der Tagesschau-App an, um auf dem Laufenden zu sein, um zu wissen, was auf der Welt passiert und natürlich auch, um teilhaben zu können an den Themen unserer Gesellschaft. Medien für Obdachlose, darüber wollen wir heute genauer sprechen. Welche Rolle spielt das Smartphone beim Leben auf der Straße? Gucken wir uns nachher genauer an hier im Kompressor. Was tun, wenn man als Talkshow-Gastgeber mit seinem Gast einfach nicht klarkommt? Kurt Krömer, der hat ja eine eigene Gesprächssendung beim RBB, kennen Sie vielleicht, Che Krömer. Seit 7 Staffeln läuft die schon, empfängt da immer Gäste in so einer Art Verhörsituation. Und in der aktuellen Staffel, da gibt es jetzt ziemlich auffällig oft ziemlich polarisierende Gäste. Julian Reichelt zum Beispiel war schon da oder Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Und jetzt für die aktuelle Folge, da war der Influencer und Comedian Faisal Kawusi zu Gast. Und diesmal kam es zu einem richtigen Eklat.
Du erzählst heißt, nur Scheiße.
Und das heißt?
Dass du dich jetzt verpissen kannst.
Jetzt?
Ja. Komm. Gut, du kannst auch hier bleiben.
Danke fürs Getränk.
Ja, bitte.
Ja, und da verlässt Kurt Krömer dann einfach seine Show. Das war das Ende von diesem ziemlich unangenehmen Treffen, wie man sagen muss. Und das Ganze polarisiert gerade im Netz. Für viele ist Kurt Krömer ein Held, weil er Faisal Kawusi enttarnt habe als armes rassistisches Würstchen, wie es da heißt. Andere finden aber auch, Krömer selbst habe da überhaupt keine gute Figur abgegeben. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an mit der Schriftstellerin, Journalistin und Social-Media-Expertin Katrin Wessling. Hallo, Frau Wessling.
Hallo, guten Tag.
Zu welchem Lager gehören Sie denn? Wie hat Ihnen diese Che Krömer-Folge gefallen?
Ich glaube, ich bin irgendwie in 2 Lagern. Ich bin so in dem noch nicht ganz entschiedenen Lager, aber ich glaube ein bisschen mehr in dem, dem es gar nicht gut gefallen hat. Also Ich habe die Sendung jetzt mehrere Male geguckt und eigentlich gefällt sie mir überhaupt nicht gut.
Okay, und das heißt auch Kurt Krömer gefällt Ihnen da gar nicht gut?
Ausnahmsweise nicht, nein.
Wir haben ja in der Redaktion heute Morgen schon drüber gerätselt, ob das vielleicht Teil einfach seiner Rolle ist. Ich meine, ne, der ist ja, er spielt ja gerne mit, was ist jetzt Rolle und was ist echt. War das vielleicht geskriptet? Wollt ihr einfach, dass wir jetzt hier in der Sendung drüber sprechen oder wie schätzen Sie das ein?
Also ich finde es auch total schwierig, das einzuschätzen, weil Kurt Krömer ja immer, also er ist ja eine Rolle, also die ganze Figur Kurt Krömer ist ja eine Rolle, ist ja kein Privatmensch so. Aber wenn man mich jetzt festnageln würde, würde ich eher denken, dass es nicht gespielt war, weil das wirklich sehr zusammengesackt am Ende wirkte. Also der Einspieler, der jetzt gerade gespielt wurde, der klingt, finde ich, krasser, wenn man das mit seiner Mimik und seiner ganzen Körperhaltung sieht, dann merkt man, wie zusammengefallen er da ist, wie erschöpft er wirkt, wie grau im Gesicht. So, das ist irgendwie, also er wirkt da einfach total, als hätte er einfach aufgegeben.
Ja, vielleicht müssen wir mal, um das einschätzen zu können, wie er da reagiert hat, auch über seinen Gast sprechen, also Faisal Kawusi. Ja. Der ist ja bekannt geworden, also durch Fernsehauftritte zum Beispiel und auch durch ziemlich geschmacklose und eigentlich auch rassistische Witze, muss man sagen. Wie haben Sie denn seinen Gast gestern erlebt?
Ehrlich gesagt war es, als hätte man 2 Personen da. Also in der ersten Hälfte hat er sich eigentlich noch relativ wacker geschlagen. Es war fast so, als würde er sich selbst kasteien, hat immer wieder von den krassen Fehlern gesprochen, war schon fast übereinsichtig. Also man hatte das Gefühl, er ist da wirklich sehr krass gebrieft worden und gecoacht worden vorher. Und das hat sich dann einfach im Laufe der Sendung total gedreht und hat sich dann immer weiter provozieren lassen und hat dann auch wieder sein, man muss es glaube ich so sagen, wahres Gesicht gezeigt, wie eben auch im Nachgang der Sendung.
Genau, im Nachgang hat er ja dann, glaube ich, 3 Stunden lang in so einem Video auf Twitch irgendwie erklärt, wie furchtbar das war. Und da kritisiert er Kurt Krömer auch nochmal und sagt dann da wortwörtlich, da saßen schon Nazis bei Kurt Krömer in der Sendung und zu denen war er netter als zu mir. Ich weiß nicht, wie würden Sie das denn sagen? Also Sie haben ja auch gesagt, Krömer hat sich da nicht gut verhalten. Würden Sie sagen, der war besonders respektlos, besonders herablassend?
Nee, absolut nicht. Aber man muss schon, finde ich, die Frage stellen, ob sich das Konzept dieser Sendung nicht selbst überholt hat. Also gerade, wenn man sich ältere Folgen anschaut, wo auch schon Gäste da waren, die Kurt Krömer wirklich offensichtlich nicht leiden konnte, merkt man schon, dass er da einfach mehr Spaß hatte am Schlagabtausch und so weiter. Und man muss halt schon fragen, ob es eigentlich Sinn macht, Leute wie Faisal Kawusi überhaupt einzuladen und denen halt überhaupt noch Sendezeit zu geben, wo einfach klar ist, dass Kurt Krömer den einfach verachtet. Und jetzt, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, auch zu Recht, denn spätestens im Nachgang der Sendung, haben wir ja gerade schon gesprochen, wo Faisal Kawusi Kurt Krömer wirklich aufs Übelste beschimpft hat, mit Worten, die wir jetzt hier nicht wiedergeben wollen, hat man halt mal wieder gemerkt, was für einen Charakter dieser Mensch eigentlich auch hat. Und da ist halt wirklich die Frage, warum muss dieser Mensch in eine Sendung eingeladen werden, in der sowieso gar nichts geklärt wird eigentlich.
Das heißt, Sie kritisieren eigentlich eher das Konzept als jetzt Kurt Krömers Umgang mit seinem Gast.
Ganz ehrlich glaube ich, dass Kurt Krömer dieses Konzept mittlerweile selber kritisiert. Und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass es noch eine Staffel mit diesem Konzept geben wird. Also Kurt Krömer wirkt selber erschöpft und gelangweilt und genervt von diesem Konzept. Und ich glaube, das hat sich überholt. Und es wirkt auch nicht mehr, als wäre es seine Sendung, sondern als würde die Sendung ihn quasi benutzen als Moderator. Und als hätte er da selber überhaupt gar keine Freude mehr dran.
Das heißt, dieses ganze extra polarisierende, extra krasse Gäste einladen, das ist eigentlich gar nicht was. Also da wird er quasi ausgenutzt für etwas, was er dann gar nicht mehr halten kann.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, er hat, wie gesagt, selber offensichtlich keine Freude daran. Früher war das Gleichgewicht auch größer. Da gab es ja auch mehr Leute, die ihm selber auch Spaß gemacht haben als Gäste. Und die Frage ist halt wirklich, um das jetzt mal sehr salopp zu sagen, muss man eigentlich so viele Arschlöcher einladen und muss man denen so viel Sendezeit geben? Oder kann man nicht auch Personen einladen, die vielleicht schwierig sind und polarisieren, aber wenigstens irgendwas Interessantes zu sagen haben? Und das habe ich in dieser Staffel eher wenig gesehen.
Das sagt die Journalistin Katrin Wessling über diese aktuelle Folge von Schick Krömer, die morgen Abend eigentlich erst im Fernsehen läuft bei RBB und die jetzt aber schon in der Mediathek zu sehen ist und über die gerade viel und ziemlich polarisierend gesprochen wird. Herzlichen Dank, Frau Wessling hier.
Super gerne, schönen Tag Ihnen.
Wir sprechen über Lyrik, über die schöne alte Dichtkunst, die ist nämlich wieder da. Und zu verdanken hat sie das unter anderem ausgerechnet Social Media oder genauer gesagt Instagram, weil da gibt es schon seit einiger Zeit diesen Hashtag Insta-Poetry und mittlerweile sind darunter viele Millionen Gedichte zu finden und die Poetinnen und Poeten, die da die Gedichte posten, die haben teilweise richtigen Star-Charakter, die haben unendlich viele Follower, die kaufen, verkaufen Bücher, die verkaufen Merch-Artikel und wir wollen uns dieses Phänomen mal genauer anschauen. Was ist diese Insta-Poesie und ist das wirklich ein Poesie-Höhenflug? Oder ist es doch eher der Anfang vom Ende, wie viele Kritiker und Kritikerinnen sagen? Der Germanist Nils Penke, der hat sich das mal sehr genau angeschaut und hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und über seine Erkenntnisse sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Herr Penke.
Ja, hallo.
Ich kann ja mal vielleicht ein kleines Beispiel vorlesen. Ich meine, da sind natürlich Millionen, Millionen Gedichte, aber ein sehr bekannter deutscher Insta-Poet ist Max Richard Lechmann. Und ich habe hier ein Gedicht, das immerhin alleine über 10.000 Likes hat. Und dieses Gedicht geht so: Heimlich weißt du, was dir fehlt. Ich frage Sie, inwiefern ist das vielleicht typisch oder was für eine Form der Poesie finden wir denn auf Instagram? Wie kann man das beschreiben?
Ja, also typisch ist es natürlich insofern, als dass es sehr kurz ist und dass wir eigentlich sofort uns einen eigenen Reim auf diesen Text machen können. Ja, also das zeichnet meines Eindrucks nach auch das Gros der Insta-Poetry aus, also dass wir es mit Texten zu tun haben, die sehr kurz sind, die sich meist eigentlich auf einen Blick in Gänze erfassen und relativ schnell und auch ja verstehend lesen lassen. Also die Kürze ist auf jeden Fall das wichtigste Attribut einer Dichtung, die auf Instagram erfolgreich sein möchte. Also es gibt natürlich auch Texte, die umfangreicher sind und es gibt auch Insta-Poets, die weniger Wert jetzt auf diese schnelle Zustimmung legen, aber die ich in meinem Buch vor allen Dingen in den Blick genommen habe, also die populärsten Insta-Poeten und Poetinnen, das sind doch diejenigen, die einen sehr ausgeprägten Hang zur Kürze haben und auch das von Ihnen vorgelesene Beispiel, also entspricht dem ganz eindeutig.
Und wie ist es auf inhaltlicher Ebene? Also Sie stecken da viel tiefer drin als ich. Ich habe mir nur so einen Überblick verschafft, aber ich habe schon das Gefühl, es geht oft um Befindlichkeit oder so, um auch sowas wie vielleicht Traumabewältigung oder Empowerment oder so. Also eben dieses Beispiel, was wir gerade hatten, heimlich weißt du, was dir fehlt, oder auch hör endlich auf, dein Feind zu sein. Das ist auch so ein sehr beliebtes Gedicht. Wie kann man das denn beschreiben? Was hält diese Insta-Poetry inhaltlich zusammen?
Also zunächst ist wahrscheinlich das Hauptmotiv ein Ich-Du-Verhältnis, was sehr häufig aufgemacht wird, und genau das, was Sie gesagt haben, schließt sich daran an. Also ne, diese Ich-Du-Verhältnisse sind häufig problematisch. Also ja, Traumata werden dort verhandelt, also in Partnerschaften oder Kind-Eltern-Beziehungen. Und in der Form von ja therapeutischer Auseinandersetzung ja, werden diese Erfahrungen dort verhandelt, eben vor Publikum und zum Teil auch mit dem Publikum, also dass sich mit ähnlichen Erfahrungshintergründen dort wiederfinden und ja auch vergemeinschaften kann.
Sie schreiben auch an einer Stelle, dass das oft über Insta-Poetry gesagt wird, dass sie dann gut ist, wenn sie nicht nur ausdrückt, also wenn die Gedichte nicht nur ausdrücken, was die AutorInnen fühlen, sondern wenn sie ausdrücken, was alle fühlen. Das macht dann eine gute Insta-Poetry aus. Wie kann man das genau verstehen?
Ja, das stimmt. Das ist ein Zitat aus einer Rezension zu dem ersten Gedichtband von Rupi Kaur. Das ist natürlich ein Effekt, ja, der angesteuert wird und der vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis dieser Poesie ist. Ja, also Texte zu schreiben, die so einerseits spezifisch, ja, eben vor diesem Erfahrungshintergrund, den ich eben angesprochen habe, funktionieren, zugleich aber auch dieses We oder dieses I und dieses You, was dort aufgemacht wird, verallgemeinerbar ist, dass ich auch ja viele, viele andere Menschen und in dem Fall sogar Millionen Menschen in diesen Texten wiederfinden können und ja daraus eine Form von Bestätigung, Empowerment beziehen können.
Mhm. Sie beschreiben das irgendwie jetzt so schön neutral. Ich frage mich, weil das wird natürlich schon viel kritisiert und an diesen Beispielen, ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber natürlich hat es so manchmal so ein bisschen so einen kalenderspruchartigen Anschein. Also es ist nicht unbedingt die tiefste und komplexeste Poesie, die man da findet. Kann man das so sagen oder wird man dem nicht gerecht, wenn man das auf so Kitsch und Kalenderspruch reduziert?
Jein. Also ich finde auch, dass einzelne Texte definitiv in diesem Genre ihren Platz finden würden. Aber wenn man dann länger dabei bleibt und sich das über Monate und Jahre anschaut, ist es doch interessant, also wie eigentlich ganz klassische Kategorien ja des Literaturbetriebs oder eben dann auch der Literaturwissenschaft dort wieder aufkommen beziehungsweise wiedergefunden werden können. Also ja, dass dann über den einzelnen Text hinaus auch so eine Art biografische Legende erzählt wird, also dass sich die dort Schreibenden selbst über diese Texte in einer bestimmten Art und Weise entwerfen, inszenieren, dass aus diesen Texten irgendwann Bücher werden, die dann auf einmal wieder einen sehr ja starren Werkzusammenhang auch bekommen und darüber dann eigentlich sehr, sehr viel mehr Attribute auch dazu bekommen, die über den Kalenderspruch hinausgehen.
Ich finde es auch spannend, dass Sie sagen, dass es eben nicht nur hier um die Poesie geht, sondern dass eigentlich schon so ein größeres Phänomen ist. Ne? Also dass da eben Leute sich länger quasi inszenieren, also dass man Leuten irgendwie folgt und dass das schon so ein Influencer-Charakter hat eigentlich. Also dass das Menschen sind, die eben nicht durch Videos influenzen, sondern durch Gedichte influenzen. Also welche Rolle spielt jetzt mal abgesehen von den kurzen Texten die anderen Ebenen, die da drin stecken?
Also die entscheidende Ebene ist sicherlich die Persönlichkeit, die dort ja auch präsentiert wird, ne, in Bild und Text. Also das ist bei meines Eindrucks nach schon im Großteil der Insta-Poetry so, also dass es da um biografische, um individuelle Reden geht. Also ne, diese Ich-Perspektive wird gleichzeitig auch mal mit dem Ich des Autors, der Autorin kurz geschlossen. Und es geht auch darum, ja, sich selbst quasi zu influenzen. Ne? Also es wird nicht Produktwerbung gemacht, sondern das eigene Erleben, die eigenen Erfahrungen, das eigene Gefühlsleben wird ja zu diesem zu popularisierenden Gut eigentlich gemacht, also mit auch all den Schattenseiten, die das dann haben kann. Ne? Also dieser Begriff des Oversharings, der geistert da auch im Hintergrund, also ne, zu überteilen, also zu viel von sich und seinem Inneren oder seiner Biografie mitzuteilen und da eigentlich eine Form von Entblößung vorzunehmen, ja, die auch wiederum irgendwie schmerzhaft und peinlich und problembehaftet sein kann.
Mhm. Wenn wir das aus der Perspektive der Literatur und der Poesie betrachten, da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, das ist furchtbar, das ist schlimm, weil das ist alles so verkürzt und eben Kitsch und es geht nur um Befindlichkeit. Andere sagen aber, hey, total super, junge Leute verkaufen wieder richtig viele Gedichtbände. Sowas hätte es ohne Insta nicht gegeben. Wo stehen Sie da? Wie optimistisch, pessimistisch sind Sie, wenn es um die Poesie geht?
Ich bin da, glaube ich, eher in der Mitte. Also einerseits sehe ich diese doch schon globale Popularität erstmal als was sehr, sehr Positives. Also eben, dass doch über das Medium Literatur, literarischer Texte sehr, sehr viel mobilisiert worden ist. Dass diese Texte jetzt vor dem Hintergrund irgendwie literarischer Traditionen vielleicht nicht immer den höchsten Ansprüchen genügen mögen. Also das sollen meinetwegen andere Leute beurteilen. Also ich sehe erstmal diese gigantische Popularität, die für lyrische Texte dort ja in die Welt gekommen ist, und interessiere mich eher dafür, was daraus wird, ja, also was da weiter passieren wird. Also das eine ist ja doch, das beschreibe ich auch in dem Buch, ja eigentlich der Umschlag wiederum in die klassische Buchkultur, also dass eigentlich alle Prominenten und teilweise auch weniger prominente Insta-Poets ihre ganzen Gedichte in Buchformaten oder sogar Buchreihen veröffentlichen. Also insofern sind wir da wieder ganz im Bereich traditioneller Lyrik. Ja, und dann die Frage, wie sich das die Plattform entwickelt und wie darauf reagiert werden wird. Aber auf jeden Fall, diese globale Popularität für lyrische Texte ist erstmal was Positives, und ich schaue dem eher gespannt zu, also wo das hingeht und ja, vor allen Dingen auch, wie das in 5 Jahren aussehen wird. Also weil gerade die Plattformen sich verändern und die Stabilität nicht unbedingt gegeben ist, und also ob sich das auch in anderen Bereichen auswirken wird. Also ob so ein Lyrikboom ja weitere positive Folgen außer dem reinen Tun erstmal dann hat.
Auf jeden Fall ist es mal ein genauer Blick wert. Der Germanist Nils Penke, der hat ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Insta-Poetry über eben dieses Social-Media-Format, was auf Instagram ziemlich beliebt ist. Das Buch ist erschienen im Springer Verlag Berlin, hat 136 Seiten, die kosten 14,99 €. Und wir haben drüber gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank, Herr Penke.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Ben Ebeling.
Bundespräsident Steinmeier hat 8 Frauen und 7 Männer für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Unter den Geehrten ist auch Frank Zander. Der 80 Jahre alte Musiker organisiert seit 1995 ein Weihnachtsfest für Obdachlose. Anlass der Verleihung ist der Tag des Ehrenamtes, der seit 1986 auf Initiative der Vereinten Nationen international begangen wird. Die Soziologin Tina Haubner kritisierte im Deutschlandfunk Kultur, dass die Ehrenamtlichen in bestimmten Bereichen der Daseinsvorsorge Aufgaben übernehmen, die eigentlich Sache der Kommunen wären.
Wir haben immer ein Spannungsverhältnis, dass das freiwillige Engagement natürlich zusätzlich sein soll. Es darf keine Erwerbsarbeitsplätze verdrängen. Das wird aber eben konterkariert durch Versorgungsdefizite und schon auch durch eine politische Anrufung sozusagen auch auf politischer Ebene, die immer wieder beschwört seit vielen Jahren, wie bedeutsam und wichtig das Engagement auch als ein sogenannter Koproduzent von wohlfahrtspolitischen Leistungen ist. Also das Engagement ist mittlerweile ein Stützpfeiler der Wohlfahrtsproduktion geworden.
Nach dem Diebstahl des Goldschatzes aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching hat Bayerns Kunstminister Blume angeordnet, die Sicherheitskonzepte in bayerischen Museen zu überprüfen. Im Haushalt 2023 sollen dafür für staatliche und private Museen und Sammlungen je bis zu 1 Million Euro für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, so Blume in München. Bei Objekten mit einem hohen Materialwert könne überlegt werden, nur einen Teil auszustellen oder nur Kopien zu zeigen. Unbekannte Täter hatten vor 2 Wochen in Manching 483 keltische Münzen mit einem Handelswert von 1,6 Millionen Euro gestohlen. Vor dem Einbruch in das Museum hatten die Diebe die Telefonleitungen in Manching gekappt, so dass der Alarm nicht übermittelt wurde. Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint gibt eine Serie mit Motiven aus den Harry Potter Romanen heraus. Das Design der ersten von insgesamt 4 Sammlermünzen wurde nun bekannt. Auf einer Seite ist die Dampflok des Hogwarts Express zu sehen, auf der anderen das Porträt von Queen Elisabeth II. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Harry Potter Bandes. Auf weiteren Münzen sollen den Angaben zufolge Motive mit Zauberlehrling Harry Potter, der Zauberschule Hogwarts und deren Leiter Professor Dumbledore abgebildet sein. Seit mehr als 50 Jahren war er bei der US-amerikanischen Ausgabe der Sesamstraße. Jetzt ist der Autor, Schauspieler und Musiker Bob McGrath im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie auf Facebook. McGrath war Gründungsmitglied der Sesamstraße, als sie 1969 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Neben den Puppen, die die Sendung sonst bevölkern, war McGrath einer der ersten Menschen, die dort auftraten. Er spielte den freundlichen Nachbarn Bob Johnson. Seinen letzten Auftritt hatte McGrath in einer Folge im Jahr 2017.
Fundstück.
Die Verdrängung des Lebens traditionell orientierter Ethnien durch die amerikanische Konsumkultur, das war Mitte der 70er Jahre ein oft diskutiertes Thema. Eine große Coca-Cola-Reklame mit dem Weihnachtsmann brachte die kalifornische Avantgarde-Band The Residents auf die Idee, es am Beispiel der Inuit künstlerisch zu bearbeiten. Besonders wichtig waren den Residents dabei Sprache und Gesang der Inuit, die sie abwandelten und in vielen Entwürfen experimentell erprobt haben.
Eskimo A Cappella Suite und ist von der Avantgarde-Band The Residents Mitte der 70er Jahre ein Klangkunst-Fundstück von unserem Fundstück-Kenner Paul Paulun hier in Deutschland von Kultur. Welche Rolle spielen digitale Räume für Obdachlose? Viele Obdachlose besitzen natürlich ziemlich wenig, aber was die allermeisten dann doch haben, was sie auch sehr brauchen, ist ein Smartphone. Ziemlich normal natürlich, weil die allermeisten von uns können sich ja ein Leben ohne Smartphone kaum mehr vorstellen, Leben ohne Zugang zu digitalen Möglichkeiten. Aber welche Rolle genau spielt dieses Digitale und spielen die Medien für Menschen, die auf der Straße leben? Was für Funktionen, Nutzungsarten sind da besonders wichtig? Wo hilft das Smartphone beim Leben auf der Straße? Heute Abend läuft ein Feature hier in Deutschlandfunk Kultur genau zu diesen Fragen. Die zwei AutorInnen Vera Klocke und Julian Fahni, die haben Obdachlose getroffen, befragt, begleitet, haben auch mit Sozialarbeitern gesprochen, mit Forscherinnen und ihre Grunderkenntnisse, über die sprechen wir jetzt. Hallo Vera Klocke und Julian Fahni.
Hallo.
Wenn man euer Feature hört, dann wird klar, dass natürlich für viele Obdachlose Smartphone super wichtig ist. Wir können ja vielleicht mal in eine kleine Szene reinhören. Da merkt man, dass zum Beispiel für Nico, ein Obdachloser, das Smartphone sehr zentral ist. Wir hören mal.
Wir fragen Nico, wie viel Zeit er täglich am Handy verbringt.
Wenn ich unterwegs bin, kann ich ja nichts viel anderes machen, außer halt ein paar Spiele. Also ich bin auf jeden Fall einige Stunden pro Tag. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein WLAN zur Verfügung habe, ja, ist die Begrenzung immer die Zahl da.
Nico deutet auf das Batteriesymbol.
Also eigentlich immer, wenn er kann, nutzt Nico sein Smartphone, sagt er hier. Was macht es für ihn, für Nico, so wichtig, ein Smartphone zu haben?
In erster Linie, das hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, es strukturiert halt seinen Tagesablauf und es bildet nicht zu jedem Zeitpunkt und immer das Gravitationszentrum, taucht aber immer an festen Stellen wieder auf. Zum Beispiel morgens, wenn er geweckt wird von seinem Wecker, ist das Erste, was er macht, das Radio anzuschalten, was er auch über ein Smartphone dann hört. Und da konsumiert er dann einmal bündig die Nachrichten und dann startet so sein Tag. Was dann auch noch ein sehr wichtiger Punkt dabei ist, ist die Ablenkung im Alltag. Er spielt Spiele, er guckt sich YouTube-Videos an. Und das Beachtenswerte dabei ist dann eben auch, dass es ein Angebot zur digitalen Teilhabe oder grundsätzlich zur Teilhabe bietet, das er dann auch nutzt, indem er mit anderen Menschen kommuniziert, indem er Fotos macht, indem er diese Fotos dann eben aber auch verschickt.
Da sind jetzt schon ziemlich viele Themen angesprochen sozusagen, ne? Also dass er sich irgendwie informiert, dass er aber auch Videos guckt, um sich abzulenken. Hm. Könnt ihr das, wenn wir vielleicht mal auf dieses Ablenken eingehen, weil ihr habt in diesem Feature ja auch eine Umfrage, wo es heißt, die meisten Obdachlosen nutzen es eigentlich zum Videogucken für Eskapismus oder so. Kann man das so sagen? Habt ihr auch den Eindruck, das ist so eine ganz wesentliche Funktion, weil das Leben dann vielleicht besonders hart ist als Obdachloser oder so?
Also wir haben bei den Personen, die wir getroffen haben, schon festgestellt, dass YouTube auf jeden Fall die meistgenutzte App ist. Und es geht wirklich ganz viel darum, bei verschiedenen Personen eben YouTube-Videos zu gucken. Und da geht es ganz viel um Ablenkung und eben Beschäftigung mit Themen, die einen interessieren. Es geht auch um Musik und um Videospiele und um so kleine Handyspiele. Was wir den Eindruck hatten, ist, dass es sehr viel darum geht, so einen privaten Raum im öffentlichen Raum zu kreieren. Also in dem Moment, wo es keine Tür gibt eigentlich, die zugemacht werden kann, da kann das Smartphone sowas sein, eigentlich wie ja, eine Möglichkeit, sowas wie Privatheit aber zu kreieren. Was uns zum Beispiel total beeindruckt hat, war die Begegnung mit Francesco. Das ist ein knapp über 60-jähriger Mann, der jeden Tag auf seinem Handy alle Videos in der Tagesschau-App guckt.
Ja. Ja.
Und das heißt, der guckt wirklich ungefähr 10 Videos am Tag und bekommt dann natürlich total viele Informationen. Und da ist es eben auch total identitätsstiftend, weil er über sein Dasein als obdachloser Mensch auch die Möglichkeit eigentlich bekommt, über eigene Interessen zu sprechen. Das heißt, er kann sich Infos reinholen und wir können uns jetzt auch im Feld austauschen und begegnen, was jetzt, wo es nicht um Obdachlosigkeit geht, sondern um Interessen. Und ich glaube, das ist so eine wesentliche Erkenntnis von uns gewesen, wie wichtig das ist.
Das ist spannend, das ist eben nicht nur Eskapismus, sondern das ist auch, also sich Themen anzueignen, die alle teilen sozusagen. Also auch eine gesellschaftliche Teilhabe natürlich, da informiert zu sein und damit anderen drüber sprechen zu können.
Ja.
Identitätsarbeit habt ihr jetzt schon angesprochen. Da habt ihr auch noch ein anderes Beispiel von einem Obdachlosen, der viel Call of Duty spielt zum Beispiel und da natürlich dann also so in Gruppen spielt, digital mit anderen verbunden ist. Und da für ihn dann wichtig, dass er da eben nur auftaucht als Avatar. Niemand weiß, dass er jetzt gerade auf der Straße sitzt vielleicht, sondern ist einfach Teil dieser Gruppe. Inwiefern spielt das eine Rolle? Inwiefern ist das auch Identitätsarbeit?
Ja genau, das ist ein junger Mann, der eben ganz viele Stunden auch bei Kaufhof sitzt, zum Beispiel neben der Steckdose oder draußen auf Bänken und dann stundenlang eben Call of Duty spielt. Und was da total wichtig ist, ist, dass er da eben als Anführer dieser digitalen Gemeinschaft eigentlich so in Erscheinung treten kann. Er leitet dann an, er schreibt in Chat, die Personen kennen ihn nicht unbedingt und wissen eben nicht darum, dass er obdachlos ist. Und das heißt, dass die digitale Welt bietet ihm da eigentlich so einen Ausweg aus einer Gesellschaft, wo so Wege vielleicht auch so vorbestimmt sind, beziehungsweise Blicke, wie Menschen wie einen angucken. Und diese Blicke sind in der digitalen Welt natürlich andere. Und da kann das auf jeden Fall so ein utopischer Moment vielleicht manchmal kurz tatsächlich wirklich sein, sozusagen sein zu können, was man sein möchte. Mhm. Und auch durch seine Fähigkeiten und Interessen eben sichtbar zu werden.
Du hast das vorhin auch schon angesprochen, Julian, dass Identität natürlich auch eine Rolle spielt, zum Beispiel über Fotos, die Obdachlosen oft machen. Was habt ihr darüber noch rausgefunden?
Wir haben zum einen auch da rausgefunden, dass schon alleine der Besitz eines Geräts total identitätsstiftend sein kann, weil man gesellschaftlich auch anders wahrgenommen wird, wenn man mit einem Handy irgendwo rumsitzt, als wie wenn man ohne Handy irgendwo rumsitzt. Und ein obdachloser Mann, den wir getroffen haben, meinte eben auch, und das war ein ganz, ganz interessanter Satz, dass er meinte, er verschwindet für die Leute in dem Moment, wo er an seinem Smartphone ist, aber die Leute verschwinden eben auch für ihn. Das heißt, wir haben so eine Form von Gleichzeitigkeit des Verschwindens darüber, dass man einfach davon ausgeht, okay, da wird ein Smartphone genutzt und diese Smartphone-Nutzung kontextualisieren wir ganz anders, als wenn wir einfach jemanden sehen, der rumsitzt oder von einem Ort sitzt und sich da länger aufhält, nicht bewegt und so weiter. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo man da sitzt, Video schaut, es ist so eine Form von Normalität, die oder angebliche Normalität, die ausgestrahlt wird, wo man dann auch gleichzeitig wieder verschwindet, wo es ein angenehmeres Sein für die Menschen wird.
Also da, glaube ich, erfährt man ziemlich viel darüber, was das für eine Rolle spielt für Obdachlose, das Smartphone, was für eine Rolle spielen kann. Zum Schluss könnt ihr vielleicht zusammenfassen, das ist natürlich total schwierig, ihr habt jetzt ein ganzes Feature darüber gemacht, aber habt ihr irgendwie so eine Grunderkenntnis oder so, die ihr mitnehmt, wenn es auch darum geht, aus der Sicht von Obdachlosen, also was braucht es auch vielleicht, um da mehr zu helfen, vielleicht auf digitaler Ebene?
Uns ist dann eben auch aufgefallen, dass man im Prinzip von so einer kognitiven Kartografie einer Stadt sprechen kann, die jeder obdachlose Mensch für sich selbst hat, in dem Wissen, wo gibt es denn überhaupt WLAN, wo ist die nächste Steckdose, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich lang bewegen, und dass diese Kartografien so individuell sind, dass es eigentlich echt spannend ist, sich darüber mal Gedanken zu machen und so eine Form von Offenlegung und Sichtbarmachung da reinzubringen.
Mhm. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass eben dass es Digitale total wichtig ist, um gesellschaftlich zu partizipieren. Das heißt aber nicht, dass digitale Teilhabe gleich gesellschaftliche Teilhabe bedeutet. Mhm. Und das heißt, das Thema ist total wichtig, und zeitgleich geht es eben auch total um Wohnraum. Und Wohnraum ist eben der Bedarf bei Obdach und Wohnungslosigkeit.
Ja, gut, dass du das zum Schluss nochmal sagst. Vera Glocke und Julian Fahni haben ein Radiofeature gemacht über die Nutzung und die Rolle von Smartphones und Medien für Obdachlose. Das Feature heißt Zwischen YouTube-Videos und der Suche nach Steckdosen, digitale Teilhabe von Obdachlosen. Und das können Sie heute Abend in voller Länge hören um 19.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur und dann danach natürlich auch in unserer Deutschlandfunk Kultur App. Vielen herzlichen Dank, euch zwei.
Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Anne Mädel, Zuckerdirdl, geh mit mir in Schleie. Na, 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 das komm ich nicht, ich hab a Beise Zeier.
Ja, ja, gib mir mehr. Und mit der Küste etwas zu mir?
So?
Ja, ja. Ein bisschen breiter noch.
Oh, ich bin eine Meerenge.
Ja, weiß ich von Gibraltar. Ja, schön. Für wen sollen denn die Fotos sein?
Für mich. Ich bin gerade 5 Millionen Jahre alt geworden.
Ah, mein Glückwunsch.
Danke. Und da wollte ich ja mal was nur für mich tun.
Ja, verstehe.
Der Atlantik und das Mittelmeer kriegen nicht mal einen Abzug.
Ruhig bleiben.
Das ist nur für mich allein.
Na, die Schaumkronen kann ich doch so schwer wegretuschieren.
Aber heute geht es einmal nur um mein eigenes Plankton.
Fertig.
Okay.
Sind ein paar mitreißende Bilder dabei. Ganz toll.
Danke.
Das ist der Rhythmus, der euch durch die Nacht treibt. Ja. Der nur eins will, nämlich, dass ihr wach bleibt. Zum Chillen hattet ihr den ganzen Tag Zeit. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Lasst los wie die Leinen in einem Hafen.
Ja.
Die Nacht ist jung und nicht alleine zum Schlafen. Nee. Hier finden sich die, die heimatlos waren. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Sie sind Deutschlandfunk Kultur an diesem Montagnachmittag und wir sprechen jetzt über Bücher, die aus denen eine Wurst gemacht wird. Kennen Sie vielleicht, denkt man vielleicht sofort an Dieter Roth, der Künstler. Der hat das getan, der hat Bücher zerhäckselt und sie in Würste gepresst. Roth war Autor, hat selber geschrieben, aber der war auch Grafiker, der war bildender Künstler, hat sehr viele verschiedene Sachen gemacht, hat gerne mal provoziert. Auch zum Beispiel mit Kunst aus Lebensmitteln, die er dann verschimmeln hat lassen. Das ist ein Künstler, der maßlose Kunst gemacht hat, so heißt es in einer aktuellen Ausstellung über Dieter Roth. Diese Ausstellung ist eine ziemlich große Ausstellung über ihn und die ist zu sehen in Hamburg. Heißt gepresst, gedrückt, gequetscht, und die hat es ziemlich in sich, sagt Annette Schneider, die für uns dort gewesen ist.
Jetzt geht's schon los. Wir haben es schon, ja, ja. Es läuft schon.
Dieter Roth liebte das Experimentieren. 1978 etwa ließ er im Atelier ein Tonband mitlaufen, während er mit Arnulf Rainer Misch- und Trennkunst produzierte. Das waren Bilder, die von dem einen begonnen und von dem anderen zu Ende geführt wurden.
In meinen Augen sieht es jetzt so aus. Wir füllen jetzt ein Band 45 Minuten und dann gehen wir sofort in die Plattenfirma.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht machen wir 90 Minuten und haben ein Doppelalbum.
Ja.
Spielereien, die Verarschung des bürgerlichen Kunstbetriebs und die Selbstinszenierung als Enfant terrible. Dieter Roth malte, zeichnete, schrieb, druckte, filmte, machte Musik mit Kollegen und ließ Grenzen nicht gelten. Auch nicht in der Grafik, wie jetzt ein Prachtbeispiel in der Ausstellung vorführt. Da hängt ein 5 Meter langes, schmales Stück Stoff hinter Glas, über das sich eine lange, braune, wurmartige Form zieht.
Das ist eine ausgewalzte Banane. Also er hat eine Reihe von Bananen auf ein Stück Leinen gelegt, das Ganze dann auf eine Druckerpresse gegeben und dann durch eine Walze gezogen, wie man sie eben zum Drucken von Radierungen normalerweise verwendet.
Sagt Dirk Dopke, der den Künstler noch persönlich kannte und der die Dieter Roth Foundation leitet. Gemeinsam mit der Kunstwissenschaftlerin Ina Jessen entwickelte er eine Ausstellung, die die Maßlosigkeit des Künstlers zu spiegeln scheint.
Wir zeigen über 1000 Arbeiten.
Über 1000 Arbeiten?
Die Stückzahl ist aber, sage ich mal, relativ. Dahinter steht eben ein ganz anderer Gedanke, nämlich der, dass Dieter Roth seit Anbeginn seines künstlerischen Schaffens, also als 15-, 16-Jähriger, beginnt, sich druckgrafisch auszudrücken. Also die Druckgrafik steht am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn und begleitet ihn zeitlebens.
Auf 4 Etagen und in 16 Kapiteln geht es nun unter anderem um Landschaften, Selbstbildnisse und Blumenstillleben. Die gesellschaftlichen Probleme seiner Zeit interessierten Roth nicht, er arbeitete kunstimmanent. Er zerlegte aktuelle Kunstmoden, experimentierte mit Farbkopierern, schuf Serien, um Prozesse sichtbar zu machen. 60 Mal der gleiche Blumenstrauß, gemalt oder unscharf kopiert. 30 Mal Selbstbild als Frühlingskartoffel, Herbstkartoffel mit seinem Kahlkopf in immer anderen Farben. Kann man zeigen, muss man aber nicht. Seine Überdrehungen einzelner Kunstmoden dagegen wirken noch immer erhellend und vergnüglich. Auf abgehobenes Gerede über Literatur reagierte Roth mit deren Einverleibung als geistige Nahrung. Provokativ zerhäckselte er die gesammelten Werke von Hegel und presste sie in Wurstform. Legendär. In der Ausstellung hängt die neue Revue als Wurst. Und alle seien, betont Kuratorin Ina Jessen,
mit einem wirklichen Wurstrezept gearbeitet. Das heißt, es kommen tierische Fette dazu und es kommen Gewürze dazu. Das Ganze wird dann in einen Naturdarm gegeben und wirklich zu Wurst verarbeitet.
Diese Lebensmittelarbeiten sind bis heute ziemlich genial. Eine Scheibe Wurst als Sonnenuntergang, Hack mit Fliegen und Maden im Verwesungsstadium. Dieter Roth machte als erster Zersetzung und Zerfall in der Kunst sicht- und riechbar, raubte ihr damit ihren vermeintlichen Ewigkeitscharakter. Oder er ging der Gattung der Porträtbüste an den Kragen, mit der, aus Bronze oder Marmor, wichtigen Männern ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt wurde. Einige Bilder und Collagen zeigen seine eigene Büste, an der Vögel picken.
Er verwendet Schokolade oder Schokolade in Kombination mit Vogelfutter. Und das ganze Werk, also Portrait of the Artist als Vogelfutterbüste, ist auf den Verfall hin und aufs Aufgefressenwerden eigentlich hin konzipiert. Das heißt, es ist einerseits natürlich die Verarbeitung des Selbst, aber es ist auch eine kritische Reflexion dieser Gattung.
So wie die Vögel an der Schokoladenbüste picken, sollte man sich aus der gewaltigen Ansammlung von über 1000 Arbeiten herauspicken, was einen interessiert. Die Lebensmittelarbeiten versprechen dabei ein besonders inhaltsreiches Vergnügen.
Gepresst, gedrückt, gequetscht, so heißt diese Ausstellung über Dieter Roth. Die ist zu sehen in Hamburg in der Sammlung Falkenberg von den Deichtorhallen in Hamburg. Und die ist gerade gestartet und läuft noch bis März im nächsten Jahr.